Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Wenn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro, wir machen Giro. Andare con me.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten im Jahre 2023. Letzte Folge haben wir den Frühling schon angekündigt und er ist immer noch nicht da. Weder in Köln noch in Belgien, aber zu Belgien kann uns Rick Zabel mehr erzählen. Hallo Rick Zabel.
Hallo Tanja Ehrath. Ich freue mich, dass ich dir wieder gegenüber sitzen kann. Professorin, Doktorin und auch seit neuestem Sexpertin, wie du von der GQ Deutschland gekürt wurdest. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und ich war in Belgien, nicht lange, und wir werden auch sicherlich noch ausführlich da zu sprechen kommen oder darüber sprechen in der Folge. Aber ich habe ein ganz anderes Thema mitgebracht, um zu starten, Tanja. Ich sag's dir, das ist hier heute wie so ein Prolog. Wir haben uns ganz kurz warm gefahren und wir sind jetzt von der Startrampe runtergefahren, weil ich habe heute was gelesen. Jetzt ist nämlich Vollgas direkt. Direkt mit der Tür ins Haus, jetzt ist Vollgas.
Ich bin
direkt
gespannt.
Direkt 600 Watt auf der Pedale und Puls 180. Als ich heute durch Cycling News und Radsport News und so durchgegangen bin und mir die Radsport Nachrichten durchgelesen habe, las ich, dass Wout van Aert eine Welle der Kritik entgegenschwappt, weil er Christoph Laporte den Sieg überlassen hat und wurde unter anderem kritisiert von Eddy Merckx, Johan Museo und Tom Boonen, also belgischen Legenden, dass er das später nochmal in seiner Karriere bereuen wird. Und bevor ich meine These dazu aufstelle oder meine Meinung dazu abgebe, wollte ich dich erstmal fragen, wie fandest du das am Sonntag bei Gent-Wevelgem, als Wout van Aert und Christoph Laporte ein wahnsinniges Double, also ein Paarzeitfahren da abgezogen haben, 52 Kilometer vor dem Ziel, dem Feld entwischt, zu zweit dem Ziel entgegengefahren. Natürlich hat jeder gesehen, Wout van Aert war ganz klar der Stärkste, aber er hat seinem Teamkollegen Christoph Laporte dann doch den Sieg geschenkt. Anders als bei Strade Bianche, wo wir noch drüber geredet haben, im Frauenrennen, als die Teamkolleginnen von Team SD Works es ausgesprintet haben, damals Lotte Kopecky und Demi Vollering, hat Wout van Aert seinem Teamkollegen Christoph Laporte den Sieg bei einem Klassiker, bei einem prestigeträchtigen Rennen bei Gent-Wevelgem geschenkt. Deine Meinung dazu?
Ja, also gut, dass du es ansprichst, dass wir eigentlich letzte Woche schon drüber gesprochen haben, weil ich wollte auch gerade sagen, war ja im Endeffekt das Thema letzte Woche, nicht unbedingt letzte Woche, das letzte Mal, dass es eigentlich für mich sympathischer ist, wenn der Teamkollege mit mehr Erfolgen, dem, also ich meine, Laporte ist jetzt auch kein schlechter Fahrer, das würde ich damit nicht sagen, aber wenn der klare Leader sozusagen dem sonstigen Helfer den Sieg überlässt, finde ich schon immer sehr sympathisch, meiner Meinung nach.
Ich nämlich auch. Und ich bin auch relativ sicher, dass in der heutigen Zeit man sich an sowas, glaube ich, mehr erinnert, als wenn Wout van Aert jetzt einfach das Rennen auf eine andere Art und Weise gewonnen hätte. Also ich las ja heute, dass Tom Boonen und Eddy Merckx und auch Johan Museo Wout van Aert kritisiert haben, dass er das bereuen wird auf lange Sicht, dass er jetzt eben weiterhin in Anführungsstrichen nur einmal Gent-Wevelgem auf seiner Palmarès stehen hat und nicht zweimal. Und da habe ich mich gefragt, Tanja, weißt du, wie oft Tom Boonen die Flandern-Rundfahrt gewonnen hat?
Ich tippe jetzt einfach mal ins Blaue und sage dreimal.
Dreimal ist richtig. Weißt du auch, wie oft der Paris-Roubaix gewonnen hat?
Auch dreimal.
Ich glaube auch dreimal. Ich weiß aber nicht genau, ob er, ich glaube, kein Schlager hat eins von beiden mehr gewonnen. Ich glaube, also nur mal als Beispiel. Also, aber wir wissen es ungefähr, aber nicht ganz sicher. Bei Johan Museo oder Eddy Merckx wüsste ich es schon gar nicht mehr, weil Tom Boonen ist jetzt auch noch so die, ja, ich würde sagen, die Radsport-Generation, ein, zwei vor mir, aber auf jeden Fall, was man in der Jugend mitbekommen hat. Aber ich finde es immer so ein bisschen, Also ich will nochmal vorab sagen, dass ich mich natürlich in keinster Weise mit diesen Legenden vergleichen kann oder will, weil die sportlich natürlich was ganz anderes auf dem Kerbholz stehen haben als ich, das ist gar keine Frage, aber trotzdem darf man ja seine Meinung äußern und meine Meinung ist einfach, dass immer dieses Gerede um die Geschichtsbücher und ob der das Rennen jetzt 7-mal oder 8-mal gewonnen hat oder 2-mal oder keine Ahnung was, ist doch im Endeffekt völlig egal. Er hat Gent Wevelgem schon mal gewonnen und ja, ich fand es einfach auch eine richtig schöne Geste, dass er seinem Teamkollegen geschenkt hat. Christoph Laporte hat ja auch im Siegerinterview gesagt, eigentlich vor seiner Karriere als Profi war es immer sein großer Traum, eine Tour de France-Etappe zu gewinnen und einen großen Klassiker. Das konnte er jetzt ja innerhalb von einem Jahr beides schaffen, nach dem Wechsel von Jumbo-Visma. Und ich sehe das ja zum Beispiel auch bei meinem Papa. Vielleicht bin ich da auch so nah dran, aber weißt du, wie oft mein Papa Milan San Remo gewonnen hat?
Nee.
Zum Beispiel, weil wissen die, ja, oder vielleicht Nerds wissen das, aber er hat es 4-mal gewonnen. Aber weißt du, was eigentlich viel verrückter ist? Dass viel mehr Menschen sich daran, oder viel mehr Menschen, das ist eigentlich richtig, können sich daran erinnern, dass er einmal Zweiter war, wo er die Arme zu früh hochgerissen hat. Also an diese Szene können sich viel mehr Menschen erinnern, als dass er das Rennen eigentlich 4-mal gewonnen hat. Und ich sag mal, ich war ja auch live dabei. Damals war das ein Weltuntergang, dass man sozusagen den Sieg da so blöd verbaselt hat. Aber ey, weißt du was? Long term, das ist meinem Papa so egal. Mittlerweile ist es ja wirklich, die Zeit hat alle Wunden. Und auch wie viele Tour de France-Etappen mein Papa gewonnen hat, ist ja jetzt auch, keine Ahnung, der hat auch 12 Tour de France-Etappen gewonnen. Ich weiß das, weil ich sein Sohn bin. Und mein Vater hat auch 212 Profisiege. Also ich will damit nur sagen, der hat irgendwie gefühlt auch ja eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann als Sprinter und er ist einfach auch in dem Sinne eine Radsportlegende, genauso wie die drei Belgier, das waren gerade und ich meine auch klar, Eddy Merckx, the GOAT of all time, aber ich finde dieses Gerede um diese Geschichtsbücher, das ist immer so ein bisschen boomermäßig von alten Leuten, also ich glaube einfach, dass Wout van Aert muss ja niemandem was beweisen und ich würde sogar, das würde mich auch interessieren, was du dazu sagst, ich würde sogar die These in den Raum stellen, ich weiß, man soll die Jahrzehnte und die Generationen nie vergleichen, aber ich glaube, wenn Wout van Aert zur Zeit von Tom Boonen gefahren wäre, dann wäre es für Tom Boonen auch nicht so leicht gewesen, in den Klassikern den abzuschütteln. Natürlich kann man diese Zeit nicht vergleichen, weil alle anders irgendwie groß geworden sind mit dem Sport und jeder hat halt seine Zeit, keine Frage. Aber ich glaube, ein Mathieu van der Poel, ein Wout van Aert, wenn man sich die Werte anschaut, für mich ist ja immer so ein ganz gutes Beispiel so ein Greg van Avermaet, der irgendwie noch 2017, 2018 so das Maß aller Dinge bei den Klassikern waren. Und ja, der geht halt jetzt bei dem Gent-Wevelgem in die Spitzengruppe und selbst wenn er dann eingeholt wird, ohne jetzt irgendwie da das despektierlich zu sein, spielt er halt keine große Rolle mehr. Sicherlich kommt er jetzt auch in die letzten Jahre seiner Karriere. Und ich will es nochmal sagen, ich bin ja selber in dem Feld dabei und weiß, wie schwer das ist, aber ja, ich finde es immer so irgendwie so von oben herab, dass Wout so krass kritisiert wird. Auch jetzt, er hat ja Freitag Harelbeke gewonnen und dann war es so, okay, endlich gewinnt er mal sein erstes Rennen dieses Jahr. Und ich fand seine Reaktion so cool, dass er sich in die Kamera umgedreht hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder ob das nur im belgischen Fernsehen zu sehen war. Er hat sich in die Kamera umgedreht und hat gesagt, ich muss just nix, also ich muss gar nix. Und das war, glaube ich, so eine, ja, einfach mal so eine kleine Ansage an die ganzen Kritiker, von denen er ja einige hat. Und ich finde es Wahnsinn, das ist so ein krasser Rennfahrer. Und ob der am Ende 100 oder 200 Rennen gewinnt und ob da 5 Monumente oder kein Monument draufsteht. Klar wird es schade sein, wenn er nie Flandern-Rundfahrt oder Roubaix gewinnen sollen würde in seiner Karriere. Aber ich glaube, an Wout van Aert wird man sich auf jeden Fall sowieso erinnern, weil das so ein krasser Rennfahrer ist. Im Zeitfahren, berghoch, im Cross, im Sprint. Das ist auf jeden Fall jetzt schon eine Legende. Von daher finde ich die Kritik immer so ein bisschen bescheuert. Wo kommen wir da hin? Wenn wir die kritisieren, was sagen wir denn zu normalen Profis dann, die einfach mitfahren?
Ja, absolut. Also um nochmal zu versuchen, heute habe ich Wortfindungsstörung. Ich bin gerade die Paris-Roubaix-Vorbereitungsintervalle gefahren von Matthew Heyman und bin so ein bisschen sauerstoffarm, glaube ich noch. Deshalb habe ich so ein bisschen Wortfindungsstörung. Also um nochmal zu versuchen, all deine Punkte aufzugreifen. Also ich glaube auch, dass es schwierig ist, unterschiedliche Zeiten miteinander zu vergleichen und dann zu sagen, ja, ein Greg van Avermaet spielt jetzt keine Rolle mehr und war damals einer der stärksten. Natürlich total schwierig, weil gerade in dem Bereich hat man halt irgendwann seinen Peak und wenige Prozent reichen ja dann schon aus, nicht mehr richtig bei der Spitze mitzufahren. Und andererseits muss man natürlich auch sagen, ich habe es mir jetzt bei der Spitzengruppe Pogacar, Wout van Aert und Mathieu van der Poel gedacht. Da hat man einfach einen Tour de France-Sieger, Cross-Weltmeister. Man kann gar nicht sagen, wer ist denn da der beste Fahrer, weil irgendwie alle können Klassiker gewinnen. Gleichzeitig kann einer die Tour gewinnen. Andererseits hat Wout van Aert dann auch Bergetappen am Mont Ventoux bei der Tour gewonnen, gewinnt Zeitfahren, gewinnt Sprints. Da muss man dann fast sagen, ist dann ein Mathieu van der Poel aus der Konstellation der schlechteste Fahrer. Also es ist halt, allein diese drei Fahrer zusammen ist halt einfach so krass. Und da jetzt dann zu sagen, einen Sieg herzuschenken, glaube ich genauso wie du, dass man sich eher an so eine Geste erinnert, genauso wie man sich eben an die aufopferungsvolle Arbeit von Wout während der Tour eher erinnert als an seine Etappensiege, weil man irgendwie vergisst so, ja, waren es jetzt zwei, waren es jetzt drei, waren es jetzt vier, aber irgendwie jeder erinnert sich, wie er halt einfach am Berg für seinen Teamkollegen gearbeitet hat. Deshalb glaube ich manchmal, dass das einfach eher in Erinnerung bleibt. Und ich habe gerade noch lange gesucht, aber um mal Kritik an Tom Boonen zu äußern. Es gibt so ein Bild von Tom Boonen bei Cycling-Tipps, wo er mit Johann Museo posiert im Weltmeistertrikot. Und dabei trägt er ein T-Shirt, auf dem steht "Will fuck on the first date". Und ich finde, dafür sollte man deutlich mehr Kritik bekommen als für einen in Anführungsstrichen geschenkten Sieg.
Ja gut, das ist aber jetzt auch schon wieder einige Jahre her, das darf man auch nicht vergessen. Ne?
Das stimmt.
Nicht irgendwie da in Schutz zu nehmen, aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen, wenn man jetzt mit der, das ist ja ein ähnliches Thema, wenn man mit den heutigen Ansichten 10, 15 Jahre zurückgeht, da war es halt einfach nicht so, wie es jetzt ist. Aber ich bin voll bei dir und ich weiß, man soll die Zeit nicht miteinander vergleichen, aber es hat mich schon nachdenken lassen, wie du gerade sagst. Und ich würde mich doch hinreißen lassen zu der Aussage, dass Radsport, zumindest für Radsport-Fans, wann gab es denn schon mal so eine Zeiten? Also ich gehe nochmal zurück an die Zeiten von meinem Papa. Ich kann mich auch mal daran erinnern, dass Lance Armstrong bei der Flandern-Rundfahrt mitgefahren ist und da keine Rolle gespielt hat. Und der kann irgendwie entweder ausgestiegen oder irgendwo auf Platz 50 reingekommen. Und schon mal auch zu Zeiten von den Grand Tour-Fahrern damals, also die Tour gefahren sind, die sind irgendwann gefühlt im März oder April in die Saison eingestiegen, haben so ein, zwei Vorbereitungsrundfahrten gemacht, sind dann die Tour gefahren und danach der Tour war eigentlich auch schon wieder die Saison zu Ende. Dann sind die maximal noch die WM gefahren, eine Lombardei-Rundfahrt. Und damals war es halt ganz klar, irgendwie, das ist ein Sprinter. Sprinter-Klassikerfahrer würde ich vielleicht sogar noch in einen Topf tun zusammen. Aber dann war klar, das sind Bergfahrer, die fahren Gesamtwert und das sind Zeitfahrer. Und ja, da gab es auch noch größere Gruppettos und die ganzen Sachen. Und das, was du gerade sagst, jetzt fahren Wout und Mathieu Cross im Winter durch. Das hat früher, oder nennen wir mal einen Straßenprofi, zumindest ein guter, der in beiden Disziplinen vorne mitfahren konnte, gab es nicht. Tom Pidcock oder so haben wir auch gar nicht genannt, das ist ja noch ein Dritter. Du sagst es gerade, Tadej Pogacar, der gewinnt die Grand Tours, aber der startet jetzt auch bei der Flandern-Rundfahrt und wird irgendwie beim ersten Mal direkt, okay, letztes Jahr Vierter, aber der war eigentlich aufs Podium gefahren, der kann halt um den Sieg mitfahren. Also in was für krassen Radsportzeiten wir eigentlich gerade leben, ich glaube, da muss man sich manchmal kneifen, dass es eigentlich gar nicht mehr so diese Unterteilung gibt, zumindest bei den Weltklasse-Fahrern, gefühlt können die alles und ich glaube, das liegt auch einfach daran, wo der Sport hingeht. Also der Sport geht ja, wenn ich diese Unterteilung anspreche von, das ist ein Zeitfahrer, das ist ein Sprinter, das ist ein Bergfahrer, ich glaube, wir kommen am Ende des Tages wieder auf die Wattwerte zurück und einfach auf die Aerobik. Also wenn du halt super stark bist und 7 Watt pro Kilo für eine gewisse Zeit fahren kannst, dann kannst du auch in jedem Rennen damit gut fahren. Und sicherlich sind das Supertalente, aber ich kann mich einfach nicht an Zeiten erinnern, wo der Konkurrenzkampf so groß war, wo es so viele Topfahrer, Favoriten gab. Und wenn du einfach mal nochmal den Blick erweiterst und du nimmst auch nochmal einen Remco Evenepoel dazu, ich habe ihn gerade schon genannt, Tom Pidcock, Jonas Vingegaard, auch einen Primoz Roglic, das sind eigentlich für mich alles Talente eines Jahrzehnts oder bei dem Evenepoel oder Van Aert und Van der Poel lasse ich mich auch, und Pogacar lasse ich mich auch dahin hinreißen, dass es eigentlich Jahrhunderttalente sind, aber die fahren alle in einer Generation zusammen gerade. Und ja, das ist super, das ist einfach super krass. Und ich glaube, das darf man halt nicht vergessen, dass es da einfach umso schwerer ist, ein Monument oder die großen Radrennen zu gewinnen. Erinner dich mal an Mailand San Remo. Ich weiß, ich bin gerade in so einem Redelevel, aber Mailand San Remo war immer ein Sprinterrennen. Das war eins meiner Lieblingsrennen, oder das ist immer noch eins meiner Lieblingsrennen, aber mal ganz realistisch, wenn ich jetzt Mailand San Remo mitfahre, dann fahre ich vielleicht bis zu Cipressa mit, dann werde ich entweder da abgehangen, oder wenn ich einen ganz, ganz guten Tag habe, dann bin ich noch bei den 60, 70 Fahrern dabei, die zum Poggio fahren. Aber spätestens da ist für mich der Ofen aus. Und früher war das eigentlich so, oh, vielleicht kommt ja ein Ausreißer durch, aber zu 90% wird es ein Sprint. Und jetzt kommen wir immer Fahrer alleine an.
Ja, das stimmt schon. Und gerade wenn du, also es ist ja auch so, dass es halt unfassbar viel Spaß macht, diesen Fahrern auch zuzuschauen, weil sie eben nicht so fahren wie irgendwie ein Chris Froome, der total kontrolliert gefahren ist nach seinen Wattwerten, sondern einfach ein Pogacar macht dann halt einfach auch mal dumme Moves, einfach weil er Lust drauf hat, oder käbbelt sich mit irgendjemandem für einen Zwischensprint um Bonussekunden, ja, die er gar nicht unbedingt braucht. Genauso wie ein Mathieu van der Poel, der hat einfach manchmal attackiert und man sich denkt so, was macht er denn da eigentlich? Aber es macht halt trotzdem Spaß, sich das anzuschauen. Und wenn man dann noch mal bei Remco sind, ich finde es immer, mir tut es immer fast leid, jetzt auch für dieses Battle bei der Volta Catalunya von Roglic und Remco, weil ich dachte immer so, wenn man dann die Klassiker sieht und gerade dann jetzt bei diesem E3-Preis oder wie es heißt.
Harelbeke.
Und man sieht die drei sich battlen, dann kommt es einem ja so vor, als wäre das so der Blockbuster und nebenher läuft halt so noch der Tatort. Ja, so, kann man sich angucken, wenn nichts anderes läuft, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also vielleicht liegt es auch daran, dass weder Roglic noch Evenepoel mir super sympathisch sind, aber irgendwie gehen die total unter, finde ich, daneben.
Ja, also klar, vielleicht liegt es auch so ein bisschen, da müsste man jetzt wahrscheinlich die größere oder die Radsport-Community an sich fragen, ob das allen so geht oder ob das uns beiden nur so geht, weil wir ja jetzt auch eher Klassiker-Fans sind oder Eintagesfans als unbedingt Rundfahrten, würde ich mal behaupten. Aber ich würde es auch so unterschreiben, wie du sagst, dass natürlich die Klassiker schon auch vom Rennen her einfach natürlich spannend sind. Und aus Rennfahrersicht kann ich sagen, als Rennfahrer scheißt du dir da wirklich vorm Start in die Hose, weil du ganz genau weißt, was auf dich zukommt. Irgendwie auf Feldwegen fahren und 1 Million Kurven und Kopfsteinpflaster und den ganzen Tag Positionskampf und den ganzen Tag Stress, ganzen Tag Ellbogen aneinander hauen. Also als Rennfahrer sind das die schlimmsten Rennen, aber natürlich dann auch die Rennen, wenn du es vielleicht vorne rauskommst, die dich dann als Held dastehen lassen und auch für die Fans einfach natürlich die schönsten Rennen zum Schauen. Und ja, da kann halt auch aus meiner Sicht eine Bergankunft natürlich schwer mithalten, auch wenn das sicherlich genauso ein krasses Duell war. Und hinsichtlich auf den Giro d'Italia kann man sich ja darauf freuen, dass es da so ein Duell geben wird zwischen den beiden, weil ich meine, am Ende von einer einwöchigen Rundfahrt, die so schwer ist wie die Katalonien-Rundfahrt, trennen die beiden 6 Sekunden, das ist ja nix. Ja, aber ich sag mal, einfach geile Zeiten, würde ich mal sagen, für Radsportfans gerade. Und wir haben jetzt nur über den Männerradsport gesprochen. Frauenradsport ging es ja auch ordentlich ab. Aber bevor wir das noch kurz anschauen, will ich noch eine Sache sagen, weil es fällt mir gerade so ein, du hast gerade auch Chris Froome gesagt, einfach mal so als kleine Insider-News. Ich habe Chris Froome mal gefragt, einfach ganz ehrlich, meinst du, so der fährt ja jetzt auch gegen den Pogacar und gegen die jetzigen Toursieger. Sag mal, meinst du eigentlich zu deiner besten Zeit ohne den Sturz, wie hat das ausgesehen? Und er hat mich angeguckt und hat mir ganz klar gesagt, du, wenn ich die Werte von denen sehe und wie die fahren, ich glaube, da hätte ich nicht viel Toursieger abbekommen, wenn die zu meiner Zeit schon da gewesen wären. Und das finde ich einfach, ja, irgendwo eine sehr ehrliche Aussage. Trotzdem bleiben wir dabei, man kann die Zeit nicht vergleichen, aber ja, es ist doch immer schon, um die Ausgangsfrage zu schließen, den Kreis zu schließen, und ich weiß, ich habe jetzt sehr viel geredet am Anfang, habe ich das einfach so gelesen und dachte mir so, ey, ihr wart doch alles große Champions, Museo, Merckx, Bohn, ihr habt alle eure Rennen gewonnen, aber hört doch mal auf, irgendwie die heutigen Fahrer immer, also als Experte kann man natürlich seine Meinung haben, man kann auch mal Kritik äußern, aber in so einem Fall, bei so einer coolen Aktion auch seinen Teamkollegen den Sieg zu schenken, Ich bitte dich.
Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen.
Richtig. Und auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, es ist die heilige Woche in Belgien. Es ist die Woche der Flandern-Rundfahrt. Es ist die Woche, wo Radsport auf den Titelseiten ist und die Menschen, sag ich mal, nur ein Thema haben, das ist Radsport. Da spielt nicht mal der Fußball in Belgien eine Rolle. Zumindest für die eine Woche ist das so, während der Flandern-Rundfahrt. Und ich nehme mal auch raus zu sagen, dass natürlich auch da gerne mal polarisiert wird mit solchen Aussagen, einfach nur um ein bisschen die Zeitungsverkäufe und zu steigern und auch noch mal ein bisschen Popularität und noch mehr Spannung auf die Runde zu bringen.
Ja, absolut. Also ich habe auch wieder bei Twitter so kleine Filmausschnittchen gesehen vom Public Viewing in Belgien, und da ist ja wirklich egal, was für ein Wetter, die Leute sind genauso wie beim Cross mit vollkommener Passion dabei. Also es ist wirklich beeindruckend und immer wieder schön zu sehen, und ich freue mich, vielleicht bald mal wieder zu einem Rennen zu fahren, um auch live zuzugucken.
Werbung. Wenn ihr gerade auf der Suche nach neuen Radschuhen seid, dann hört jetzt besser mal ganz genau zu, denn ich möchte euch gerne Hiso vorstellen. Hiso, das ist ein junges, innovatives Startup aus Saarbrücken. Eine nachhaltige Produktion von hochwertig und in Europa hergestellten Radschuhen, dafür steht Hiso. Hiso geht nämlich einen ganz neuen Weg und hat folgende Vorteile. Eine perfekte Passform durch den Fußscan mit der Hiso Scan App. Durch eine innovative Konstruktion und einen 3D-Druck ist der Schuh super steif und kann die maximale Power auf die Pedale übertragen. Durch den Scan wird die Glied-Positionierung exakt auf deinen Fuß abgestimmt. Alle Teile am Schuh sind austauschbar, um den Schuh so langlebig und nachhaltig wie möglich zu machen. Ich möchte noch einmal ganz kurz unterstreichen, bei Hiso wird der Radschuh 100% auf deinen Fuß angepasst, wie vom Maßschuhmacher. Kein Semi-Custom-Fit oder ähnliches. Ich erkläre euch mal ganz kurz, wie es genau funktioniert. Den Scan mit der Hiso-App ganz bequem von zu Hause aus machen. Dann den Wunschschuh im Onlineshop aussuchen und bestellen. 4 bis 6 Wochen später ist dann der Schuh bei euch zu Hause. Ich habe noch einen Gutscheincode für euch. Ihr spart 50 Euro auf die Radschuhe mit dem Code PLANZ50. Ich packe euch den genauen Code auch nochmal in die Shownotes, denn in diesem Fall wird der Rabattcode, also das Z in dem Rabattcode, wird groß geschrieben. Was ich euch auch in die Shownotes packe, ist einmal den Link zur Hiso Scan App und auch hiso-cycling.com. Das ist die Website. Werbung Ende. Ja, nur das Wetter, du hast es angesprochen, nur das Wetter ist dieses Jahr irgendwie, also ich kann mich an normalerweise gerade jetzt die Woche von der Flandern-Rundfahrt und auch von Paris-Roubaix, was ja nächste Woche ansteht, da war er, eigentlich ist der Frühling immer rausgekommen. Jetzt war einmal die Zeit, wo man schon fast kurz fahren konnte. Und ja, ich bin die Gent-Wevelgem dieses Jahr jetzt nicht gefahren, krankheitsbedingt, da können wir gleich später nochmal drüber reden, aber am Mittwoch bin ich halt in Panne gefahren. Das waren auch 220 Kilometer im Dauerregen bei 8 Grad. Und ich sah danach auf jeden Fall auch aus wie ein Schwein und musste erstmal, bevor ich in den Bus gegangen bin, abgespritzt werden mit dem Wasserschlauch, weil ich so dreckig war. Da habe ich mich schon gefragt, Frühling, wann kommst du endlich?
Ja, absolut. Ich glaube, es macht zwar natürlich auch ein bisschen den Charme aus von den Frühjahrsklassikern. Also ich meine, es war letztes Jahr oder auch das Jahr davor, wo die Frühjahrsklassiker eigentlich komplett irgendwie sonnig und trocken waren. Und irgendwie fühlt sich das ja auch nicht so richtig an. Andererseits jetzt auch wie am Wochenende bei Gent-Wevelgem bei den Frauen. Es gibt natürlich dann auch viele Stürze, wetterbedingt alleine. Und irgendwelche Fauxpas, dass die Regenjacken in den Scheibenbremsen oder in der Schaltung landen. Und tatsächlich, also nach Gent-Wevelgem habe ich mich auch gefragt, ob jetzt überhaupt noch irgendwie Fahrerinnen übrig sind, die sich nicht irgendwas gebrochen haben. Oder zumindest für eine gewisse Zeit ausscheiden. Und das ist natürlich auch immer so die Downside davon, diese kriegerischen Rennen. Also es hat ja schon immer so was Episches, wenn sie da durchs schlechte Wetter kämpfen. Aber ja, die Downside sind halt wirklich die Stürze. Und deshalb hoffe ich für uns alle und auch für meine Motivation, dass der Frühling jetzt langsam kommt. Weil ich merke auch, nachdem irgendwie so meine Motivation bis zum Trainingslager gehalten hat, Trainingslager auch schon eher kühl war, ich danach krank wurde, merke ich, dass ich mich jetzt so richtig zwingen muss, mein Training zu absolvieren, weil ich einfach dieses Gefühl vermisse, was man sonst hat. Man kommt vom Trainingslager zurück und eigentlich steht schon der Frühling vor der Tür, aber irgendwie, er will noch nicht so richtig. Und das fehlt mir gerade noch so ein bisschen. Deshalb nicht nur für die Fahrer und für weniger Stürze, sondern auch für die eigene Motivation und alle anderen Radfahrer da draußen hoffe ich, dass der Frühling jetzt kommt. Jetzt kriege ich nämlich schon wieder einen Krampf wegen meinem komischen Intervalltraining gerade.
Oh, Tanja, du lebst ja wirklich noch wie ein Profi, ey. Das ist Wahnsinn.
Nein, überhaupt nicht. Aber das ist das Einzige, was mich noch halbwegs motiviert, so ein Swift-Rennen zu fahren oder irgendwelche Intervalle, weil die kann ich dann durchstehen. Und gerade eben war auch einfach meine Schaltung leer, also musste ich irgendwas im Erg-Mode fahren. Hatte also keine Wahl.
Erg-Mode auf der Rolle, wer kennt's nicht? Ich wusste nicht mal, dass man das umstellen kann, bis du mir das mal erklärt hast. Nochmal vielen Dank an der Stelle.
Für alle, die es nicht wissen, ihr müsst einfach nur unten, kann man entweder Erg-Mode on oder Erg-Mode off wählen, wenn man den Cursor bewegt oder beim iPad einmal auf den Screen tippt.
Genau, so sieht's aus. Du, Tanja, wir haben schon die große Diskussion direkt am Anfang mal, was heißt die große Diskussion, die habe ich angestoßen, aber die haben wir direkt am Anfang mal abgetickt jetzt. Wie geht's dir denn? Wir haben uns lange nicht gehört.
Ja, ich habe ja gerade schon mein Motivationsloch angesprochen. Ansonsten geht es mir eigentlich gut. Ich habe mich jetzt bei der Arbeit ganz gut eingegroovt, fühle mich jetzt immer sicherer bei meinen eigenen Seelen. Und von dem her kann ich mich nicht beklagen, tatsächlich.
Sehr, sehr gut. Rick, wie geht's dir denn?
Und bei dir? Da war ich doch gerade dabei. Du bist zum zweiten Mal, stimmt. Beim letzten Mal war ich noch einfacher Papa, jetzt bist du zweifacher Papa.
Ja, genau. Wer ist denn Daddy, Tanja?
Wie ist das Leben als zweifacher Papa?
Anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Aber auch wunderschön. Man muss natürlich sagen, dass die meiste Ehre und Respekt gebührt meiner Frau, weil alle Papa da draußen, ihr werdet es kennen, mit einem Säugling am Anfang, viel kann man nicht machen, außer vielleicht mal eine Windel wechseln oder mal kurz auf dem Arm abnehmen und den Kleinen in den Schlaf wiegen. Aber ja, ich bin zum zweiten Mal Papa geworden. Wir haben es ja im letzten Podcast, glaube ich, auch besprochen kurz. Ich hatte eine kleine Wettkampfpause. Mein letztes Rennen war Grand Prix Samin, bevor ich dann in die Babypause gegangen bin. Habe dementsprechend auch wie ein echter Flandrier hier in Köln trainiert, bei ja auch miesem Wetter. Habe aber eigentlich mein Training ganz gut hinbekommen, gut durchgezogen. Der Kleine kam eine Woche später als geplant. Somit war auch die Baby-Rennpause etwas länger als geplant. Aber danke da auch nochmal an mein Team, dass da vollstes Verständnis dafür da war. Und dann ist der Kleine gekommen. Ich habe ehrlicherweise die erste Woche extrem rotiert, weil ja, natürlich nach der Geburt muss Leo sich auch erstmal ausruhen und das heißt ein bisschen die Frau pflegen, ein bisschen das Kind abnehmen, dann haben wir auch noch ein zweites Kind, dann muss ich auf einmal noch Haushalt machen und ich war auf jeden Fall den einen oder anderen Tag war ich kurz vorm Burnout.
Da muss ich aber direkt gleich kurz reingrätschen. Ich glaube, war es der erste oder der zweite Tag, den Leo vom Krankenhaus zurück war und direkt war Rick Zabel abends beim Besenwagen Live-Podcast.
Nee, das war schon länger. Das war.
Nein.
Warte, nee, wann war der? Fall. Freitagabend war der, ne? Mittwoch kam. Ja, das war die dritte Nacht. Ja, gut. Also, aber ey, erstmal liebe Grüße an die Besenwagen-Jungs und Andy Schleck und vielen Dank für die Einladung, dass wir da zu Gast sein durften. Es war eine schöne Erfahrung, in Köln beim Besenwagen Live-Podcast dabei zu sein und uns das anzuschauen. Und für mich war das erste Mal, wie du gerade sagst, Ausgang wieder. Aber es ist auch bei dem einen Abend seitdem geblieben. Und man ruft sich jetzt langsam so ein, sag ich mal. Es ist auf jeden Fall deutlich mehr Plan, weil bei einem Kind kann halt ein Elternteil immer noch das abnehmen und dann ist das zweite zumindest frei. Das ist jetzt bei zwei Kindern ein bisschen schwieriger. Aber zum Glück haben wir ja sehr coole Großeltern, die uns viel abnehmen und auch viele Freunde, die immer Hilfe anbieten. Also klar, jetzt ganz am Anfang ist noch ein bisschen schwierig, aber wir grooven uns da ein und ich glaube, viel interessanter ist ja für die ZuhörerInnen hier, dass ich dann auch endlich mal wieder Rennen gefahren bin. Ich habe es gerade schon angeschrieben angesprochen. De Panne war mein erstes Rennen. Das war am Mittwoch, letzte Woche Mittwoch. Und das lief auch gut. Also eigentlich habe ich ja mit Grand Prix Samy mit einer guten Leistung und war happy mit dem Rennen, bin ich in die Pause gegangen und eigentlich bin ich auch so aus der Pause wieder rausgekommen. Platz 28 bei der Panne hört sich jetzt nicht wahnsinnig besonders gut an, aber wer sich das Rennen angeschaut hat, Sturm, Regen, ich glaube von 160 Startern sind auf jeden Fall über die Hälfte nicht ins Ziel gekommen. Und ich war echt stolz auf mich. Ich war bei der ersten Windkantenaktion in der ersten Staffel dabei, war dann aber kaputt.
Sehr gut.
War dann aber ziemlich kaputt. Und beim zweiten Mal wurde ich leider abgehangen in die zweite Gruppe, in der ich dann auch das Rennen beendet habe. Aber war, wie ich gerade gesagt habe, eigentlich voll happy mit der Leistung und auch mit dem Rennen, gerade wie die Wochen davor lief. Und ja, ohne viel Rennen gefahren zu sein, war ich happy damit und bin dementsprechend auch sehr motiviert zum Gent-Wevelgem angereist. Wir haben jetzt gerade schon oft und viel drüber gesprochen. Das Rennen, wo Wout van Aert dem Christoph Laporte den Sieg geschenkt hat. 260 Kilometer, auch wieder Regen, auch ein heroisches Rennen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und so gern trotz des Wetters, wie ich da gefahren wäre, bin ich leider die Nacht davor krank geworden. Man hört es vielleicht auch jetzt noch ein bisschen, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, ja. Aber ja, ich bin einfach nachts wach geworden, 2-3 Uhr nachts, habe schon gemerkt, irgendwie brutale Kopfschmerzen, dann kam Fieber noch dazu. Und ja, dann gab es eigentlich auch bei Fieber keine große Diskussion. Der Team hat gesagt, du bleibst mal im Bett liegen. Und ich habe dann, ich war lange nicht mehr krank, muss ich sagen. Und habe dann 1,5 Tage im Teamhotel in Belgien krank gelegen, wurde gepflegt. Und eigentlich sollte ich auch Dorst auf Flandern morgen das Rennen fahren. Da wurde dann aber gesagt, du, wir haben einen Ersatzfahrer, lass da mal lieber 7 gesunde Fahrer fahren, fahr du nach Hause, erhol dich. Das war natürlich jetzt ein kleiner Downer, bin ich ehrlich, aber auch nichts, wovon die Welt untergeht, denn mein Blick richtet sich schon wieder nach vorne. Nächste Woche Scheldepreis und dann Paris-Roubaix bin ich jetzt auch seit 2-3 Jahren nicht mehr gefahren und habe großen Bock drauf.
Ja, weil da war ich nämlich, also du warst ja noch unsicher beim letzten Mal, als wir über Paris-Roubaix gesprochen haben, ob du fahren wirst. Aber das freut mich natürlich, weil ich werde wahrscheinlich hinfahren zum Zuschauen.
Ach, wirklich?
Und dann werde ich dich entweder Arenberg oder Carrefour de l'Arbre nach vorne schreien.
Boah, ich freue mich drauf. Also ich freue mich wirklich drauf. Paris-Roubaix, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gefahren bin, aber die letzten 2 oder 3 Jahre sogar nicht. Ich glaube, ich bin tatsächlich noch nie gefahren, seitdem ich bei Israel fahre. Also die letzten 3 Jahre nicht. Dann war es 2019. Ja, 2019 bin ich zum letzten Mal gefahren. 4-mal gefahren, 4-mal gefinisht. Der Druck ist groß, dass die Serie nicht reißt, aber wir wollen ja nicht ans hintere Ende vom Feld denken, sondern lieber nach vorne. Ja, ich habe richtig Bock drauf. Ich hatte jetzt nicht viele Rennen, aber ich freue mich sehr drauf.
Was fahrt ihr denn nochmal für Mäntel?
Maxis?
Ja. Okay.
Wieso? Warum lachst du so?
Ich lasse es jetzt einfach nur. Ich lasse es jetzt einfach nur mal so stehen.
Was lachst du denn so blöd?
Wir fahren Maxis. Maxis.
Wir fahren Maxis.
Okay, was fahrt ihr denn da dann? 30, 32, was fahrt ihr denn da?
Da fragst du den völlig Falschen. Ich fahre das, was mein Mechaniker mir hinstellt und das fahre ich dann in diesem Rennen. Weißt du?
Ja, das war wirklich, ich nehme es zurück, es war eine dumme Frage.
Weißt du, weißt du, was ich maximal noch mache? Ich mache maximal beim Recon, spreche ich mal so mit Sepp van Marke, der Spezialist ist, und ich frage den einfach mal so durch die Blume so, Sepp, was denkst du, was für Sonntag das richtige Setup ist? Und dann werde ich mir einfach genau zuhören, was er sagt, und werde das 1:1 kopieren. Das werde ich höchstwahrscheinlich machen. Dadurch, dass Alex Dowsett nicht mehr im Team ist, bei dem ich das bis dato gemacht habe, das war nämlich mal das Beste. Bei Alex wusste ich immer genau, wir wiegen ungefähr gleich viel, und der wusste immer, dass von zumindest teammäßig, was das schnellste und das beste Setup ist. Also konnte ich immer, müsst ihr euch das vorstellen, WhatsApp-Gruppen, fragen die Mechaniker, die Fahrer dann immer, was für Laufradhöhe wollt ihr fahren, was für einen Reifen wollt ihr fahren, Rahmen ist klar.
Was für einen Druck.
Was für einen Luftdruck wollt ihr fahren. Und dann hat Alex das reingefügt und dann habe ich reingeschrieben, same as Alex. Einfach immer. Und bin immer gut damit gefahren, weißt du. Du müsst nur wissen, wie.
Ja, das stimmt. Ich glaube, andere Fahrerinnen haben das eher mit mir gemacht. So. Also vor allem bei Paris-Roubaix. Ich glaube, da habe ich immer sehr viel getestet und gerade mit dem Luftdruck. Und dann wurde ich von anderen kopiert. Eher. Also ich bin da eher der Alex Dowsett in der Konstellation.
Ja.
Aber was ich noch sagen wollte, wenn wir noch über die Folge vom letzten Mal gesprochen haben, hatten wir auch über Kristen Faulkner und über Strade Bianchi gesprochen.
Oh, genau, habe ich mir auch aufgeschrieben, das Thema.
Nachträglich wurde sie disqualifiziert von der UCI, weil sie diesen Blutzuckersensor getragen hat von, oh Gott, wie heißt es denn?
Homo Sapiens oder so?
Super Sapiens.
So.
Super.
So können wir die Folge nennen, Homo Sapiens.
Homo Sapiens. Homo Sapiens oder Super Sapiens. Genau, und weil sie nicht nur ein Homo Sapiens, sondern ein Super Sapiens war und das nicht erlaubt ist, nach UCI-Regularien wurde sie disqualifiziert. Irgendwie verständlich, weil eben Regularien, okay. Aber ja, tatsächlich, also ich glaube, wenn man den Sensor mal benutzt hat, wenn man ihn nicht verbindet, hat man halt eigentlich nichts davon. Also ich glaube, das stimmt schon so ein bisschen, das, was auch dann Super Sapiens danach gepostet hat, dass halt, dass die UCI da halt wieder ein bisschen hinterherhinkt, das einfach zuzulassen und zu erlauben. Also
ich kenne mich da, da habe ich zu wenig Ahnung, um da eine fundierte Meinung zu haben, bin ich ehrlich. Ich glaube nur, dass da lieber andere Sachen verboten werden sollten, die noch erlaubt sind gerade, anstatt sowas. Um
ja,
da mal ehrlich
zu sein.
Muss man
denen auch sagen,
da
es ist schon so inkonsequent, weil zum Beispiel eine Annemiek van Vleuten wird Weltmeisterin mit Socken bis unter das Knie.
Ja,
so.
Das stimmt, ja.
Ist an sich auch, also rein nach Regularien hätte sie da auch disqualifiziert werden müssen. Und wenn man es dann bei einem Worldtour-Rennen wie Strade durchzieht und sagt, okay, die hat den Sensor an, sie hat ihn zwar nicht benutzt, aber wir disqualifizieren sie trotzdem, dann würde ich mir halt sagen, die hat eigentlich weniger Performance-Zugewinn als eine Annemiek van Vleuten durch die Socken. Keine Ahnung.
Das einzig Gute an der Geschichte, würde ich behaupten, ist, dass die jetzt ja mit so viel Nachlauf disqualifiziert wurde, dass sie ja trotzdem die Podiumszeremonie und das Gefühl, im Rennen Dritte zu werden, hatte sie ja trotzdem. Also wieder bei den Geschichtsbüchern, da wird es jetzt zwar nicht drinstehen als Dritte, aber den Tag und das Gefühl kann ja im Endeffekt keiner mehr nehmen.
Genau, aber dann schade für die Vierte, die jetzt das nicht mitgenommen hat.
Ja, aber wenn wir beide der Meinung sind, dass das eigentlich eine Quatschregel ist, dann, also es trainieren ja auch viele damit und benutzen das, von daher ist es irgendwie auch so ein bisschen Quatsch. Wenn du das verbietest, dann kannst du auch ein Wattmessgerät verbieten. Also es ist genau
das
dasselbe.
Genau. Vor allem ist ja auch, also bei einem Wattmesser ist halt einfach so, der ist halt am Rad, aber der Sensor, den piekst man sich ja in den Arm, der hält ja auch für eine gewisse Zeit, ich glaube 2 Wochen oder so.
Ja.
Und wenn man die Rennfrequenz sieht, den jedes Mal zu tauschen oder rauszumachen und wieder einen neuen reinzumachen, ist natürlich auch finanziell schon eine Herausforderung.
Ja, also, und, wenn man und jetzt sind wir auch mal ehrlich, hätte die jetzt nicht ein weißes Trikot angehabt und da hätte es ein Foto gegeben, wo man es genau sieht, dass der da ist, wäre da gar nichts passiert. Also wenn du den Sensor irgendwo hinmachst, wo man den nicht so sieht und eine Trikotstelle, die vielleicht ein bisschen dunkler ist, dann sieht man zwar immer noch den Abdruck, aber man sieht es vielleicht nicht so präsent wie bei ihr auf dem Foto, dann wäre auch nichts passiert, sind wir auch mal ehrlich.
Ja,
also
durchaus.
Ja,
Da sind wir wieder beim Thema eigentlich, die UCI muss manchmal irgendwie nachbessern in vielem.
Ja, da haben wir schon oft Kritik geäußert und das werden wir auch weiter tun. Da gibt es so viele schöne Punkte, über die man lästern kann, sich aufregen kann. Das ist ja das Schöne bei der UCI. Das ist ja auch irgendwie das Schöne am Radsport, dass alles professioneller wird und alles cooler wird. Oder was heißt cooler, aber ja, alles wird professionalisiert und wird noch verbessert oder es wird versucht zu verbessern. Dann haben wir so einen schönen Weltverband, der das immer alles wieder so ein bisschen zurückholt und alles ein bisschen langsamer macht. Nächstes Beispiel auch, was ich auch hier im Podcast, glaube ich, ganz am Anfang, als die Rubrik Radsport verbessern noch in jeder Folge dabei war, in den Anfangsfolgen, Trikot Nummern, also Nummern auf die Trikots. Wir haben es ganz einfach schon oft erklärt. Es gibt 30 Fahrer pro Team, gibt jedem Fahrer seine eigene Nummer und man kann sie immer auseinanderhalten Und jetzt nach Gent-Wevelgem ist diese Diskussion wieder ein wenig aufgebrannt, weil bei einem Regenrennen, wo jeder seine Regenjacke anhat oder seine schwarze Jacke, Regenjacke, was auch immer, sieht man einfach die Trikotnummern das ganze Rennen nicht, weil die werden aufs Trikot gebappt und dann werden halt 2-3 Jacken darüber angezogen und die kommt halt in den meisten Fällen bis zum Ziel nicht zum Vorschein. Somit können die Rennkommentatoren, wenn sie nicht jeden Fahrer persönlich kennen, vom Stil her, gar nicht erkennen, wer ist. Problem wäre gelöst, wenn man einfach auch auf die Regenjacke, auch auf die Gabba, Winterjacke, was auch immer, was die Fahrer tragen, jeder hätte seine Nummer da drauf oder auf den Helm, wo auch immer, du könntest immer alle Fahrer erkennen und Abfahrt.
Genau, also wie beim Fußball oder beim Football oder bei irgendwelchen Mannschaftssportarten, wo man einfach, wo jeder seine feste Nummer hat. Man weiß einfach, das ist der Fahrer, wenn man es von oben sieht.
Und Merchandise-Verkauf wäre dadurch natürlich auch nochmal ein bisschen angeschraubt.
Das stimmt durchaus. Und dann kommen wir auch wieder zum nächsten Thema. Diese No-Pins-Taschen für die Stadtnummern hat die UCI ja auch wieder verboten. Also es gibt natürlich, also um es für die HörerInnen mal zu erklären, es gibt eigentlich die klassischen Startnummern, die man so von jedem Jedermann-Rennen kennt, die man einfach mit Sicherheitsnadeln dran macht. Dann gibt es die Klebenummern, die sind jetzt bei den Männerrennen, glaube ich, weiter verbreitet, aber bei den meisten Klassikern gibt es auch ganz normale für Sicherheitsnadeln. Und dann hat halt, ich glaube, mittlerweile haben eigentlich die meisten Hersteller von Radkleidung so integrierte Taschen, wo man einfach die Nummer reinschieben kann. Das heißt, man muss sich nicht das Trikot mit Sicherheitsnadeln kaputt machen. Es ist eine saubere Sache, es ist aerodynamischer. Einfach raus, einfach rein, wunderbar. Aber weil man es ein bisschen schlechter sieht, sagt die UCI, dürfen wir nicht.
Ja, aber ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass entweder ab nächster Saison oder ab 2025 einheitliche Trikot-Taschensysteme vorgegeben werden von der UCI oder, glaube ich, sogar dieses Nummernsystem endlich eingeführt werden soll. Also die sind da auf jeden Fall dran, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Du, Tanja, wir haben jetzt schon über die Klassiker der letzten Woche geredet, oder zumindest hauptsächlich um Gent-Wevelgem. Wir haben noch gar nicht über die Frauen-Edition geredet, was denn da so in Erinnerung geblieben ist. Das ist vor allen Dingen bei mir das starke Solo von Marlin Reusser.
Ja, und absolut. Es war Solo-Wochenende. Natürlich, also durch die Bank eigentlich, auch bei den lokaleren Rennen hier in Deutschland gab es viele Solo-Siege und Marlin Reusser bei Gent-Wevelgem auch Solo gewonnen. Und zwar in beeindruckender Manier. Natürlich auch eine der besten Zeitfahrerinnen, die es gibt im Frauenpeloton. Und die sitzt auch einfach so gut auf dem normalen Straßenrad, was man ja sich eindrücklich für mehrere Kilometer anschauen konnte. Also beeindruckende Performance und wieder SD-Works ganz, ganz vorne. Aber auch Pfeiffer Georgie von DSM bei De Panne, was ja sonst immer so ein bisschen prädestiniert für einen Sprint ist, gewinnt auch Solo. Natürlich auch wieder die... Oh, jetzt geht er gar nicht raus.
Kurzer Zwischenfakt, Tanja, damit du auch nicht die ganze Zeit reden musst, während du einen Krampf hast. Glaub es oder nicht, aber ich hatte noch nie einen Krampf in meinem ganzen Leben.
Das ist gut für dich. Das ist gerade gerade sehr schmerzhaft.
Oh, wir können die Folge auch Krampf beim Podcast nennen.
Ich wusste, dass es...
Oder ein Krampf. Irgendwas mit Krampf ist eine schöne Folge.
Fun Fact an der Stelle, der allererste Podcast, den ich jemals gemacht habe, war Besenwagen mit den Jungs. Und da hatte ich auch Krämpfe während dem Podcast.
Eieiei. Oh. Magnesium, Tanja, Magnesium.
Oh. Ich glaube, ich brauche gleich Hilfe. Das Problem ist, dass Lennart gerade ein Zwift-Rennen fährt und ich kriege den Krampf nicht raus. Oh Gott. Also wenn ich gleich bewusstlos werde,
dann mache ich alleine Lennart weiter. An. Dann mache ich alleine weiter.
Ja, ich glaube, das kann ich auch ganz gut. Aber Solo-Wochenende. Katharina Fox von Max Solar. Ich weiß gar nicht, ob sie noch mittlerweile Max Solar Rose Racing-Team gewinnt auch in Österreich solo. Anna Zöll gewinnt bei einem Rennen in Düren solo. Also es war wirklich ein Solo-Wochenende. Miguel Heidemann gewinnt auch solo in Aachen. Also ja, ich glaube, die Bedingungen waren wirklich perfekt für starke Fahrer, die sich einfach vor dem Feld davongestohlen haben und den Bedingungen getrotzt haben.
So sieht es aus, liebe Tanja. Und wir haben auch, wenn wir noch weiter zurückgehen, unsere letzte Parallelweltenfolge liegt ja schon etwas zurück. Wir haben ja auch ein spektakuläres Mailand-San Remo gehört. Tanja Erhard pustet ins Mikrofon ziemlich laut. Kriegst du gerade ein Kind?
Es tut mir leid.
Kriegst du gerade ein Kind?
Nein, aber ich habe einfach wirklich mein kompletter...
Das hört sich an wie im Kreissaal.
Wirklich, mein kompletter Quadrizeps ist... Ah, und bis runter in die Wade. Und ich versuche es die ganze Zeit, aber es...
Musst du aufdehnen, Tanja.
Ja, ich versuche es.
Musst du ein bisschen aufdehnen. Oh. Und Magnesium nehmen.
Ja.
Ich bin extrem gut darin, so Tipps zu geben.
Ja, obwohl du noch nie einen Krampf hattest. Das ist ja... Das ist sehr zielführend. Ich bin auch gerade richtig kaltschweißig, einfach vom Schmerz. Das ist herrlich.
Werden wir mal sehen, was davon in der Podcast-Folge im Endeffekt drin bleibt. Aber auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen, wir haben auch ein herrliches Mailand-San Remo dieses Jahr erlebt mit auch einem spektakulären Finale. Und die Klassikersaison geht gerade richtig los. Aber ich würde mal behaupten, es macht eigentlich wenig Sinn, jetzt nochmal die ganzen Klassiker, die wir zwischen den letzten beiden Parallelwelten-Folgen verpasst haben, nochmal irgendwie aufzurollen. Und die meisten Radsportfans werden das ja eh alles mitbekommen haben, sowohl die Frauen- als auch die Männer-Editionen. Lass uns doch lieber einen kurzen Blick vorauswerfen auf die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix und vielleicht mal ein paar Tipps abgeben, wer da den Sieg holt. Und dann könnten wir heute nochmal Fragen machen. Ich habe auch noch zwei Fragen für dich mitgebracht. Und noch die Fragen, die du hast. Und dann machen wir mal heute eine kurze, knackige.
Ich habe tatsächlich mir auch noch ein, zwei Sachen aufgeschrieben und ich habe überlegt, weil wir gerade schon die Andy Schleck-Folge angesprochen haben oder den Andy Schleck-Auftritt beim Besenwagen, ob ich meine Andy Schleck-Geschichte mal erzählen soll, hier im Podcast für unsere HörerInnen.
Natürlich, sehr gerne. Ich hatte ja eigentlich darauf gehofft, dass du die auch in der Folge mit Andy Schleck erzählst, ja, weil du ja mir ungefähr ein Jahr lang erzählt hast, Rick, wenn ich Gastfolgen mache, Andy Schleck wird dabei sein. Ich kenne den, das wird super.
Also ich, nein,
ich sag mal,
muss
so,
kurz dazu sagen.
Ich sag mal so, Besenwagen hatten sich dann geholt, aber du hast viel versprochen und wenig geliefert.
Ich weiß, es war wirklich mein Wunschgast, zum einen, weil er ja auch ein Frauenteam gesponsert hat und ich ihm einfach die Frage stellen wollte, warum als Andy Schleck dann ein Frauenteam, kein Männerteam? Es hat mich einfach interessiert.
Und ja, oder einfach allgemein, warum ein Frauenteam?
Genau.
Spaß, Spoiler, Alter. Das war ein Spaß, Leute. Ich habe jetzt schon die Kommentare incoming.
Und das Ding ist ja auch, dass ich diese Leopard-Connection ja über Lennart habe. Und da dachte, weil da immer noch so ein paar Leute verbandelt sind, die eben auch bei Leopard waren, als Andy Schleck bei Leopard war, dass ich ihn da rüber kriegen könnte und ihm dann diese Geschichte, die ich jetzt gleich zum Besten geben werde, im Podcast erzählen kann. Aber das kann ich ja immer noch machen, weil ich davon ausgehe, dass Andy Schleck nicht regelmäßig unseren Podcast hört.
Ja, dann leg los.
Naja, also, es war, glaube ich, 2011 und ich hatte eine Freundin in Luxemburg, die wir besucht haben. Es war kurz nach der Tour und ich war großer Andy Schleck-Fan damals, auch heute noch. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt so, ja, das wäre ja total witzig, wenn ich ein Andy Schleck Autogramm bekommen könnte. Und da meinte sie so, weil Luxemburg ja gefühlt 150 Leute leben, ist natürlich nicht so, aber irgendwie kennt ja doch irgendwie jeder jeden. Meinte sie, ach ja, mein Bruder studiert Sport und einer seiner Kommilitonen fährt regelmäßig Rad mit Andy Schleck. Ich fragte mal, wo der wohnt. Dann sind wir zu Andy Schleck nach Hause gefahren, haben geklingelt. Okay, und Andy Schleck hat die Tür aufgemacht. Ja, absolut. Und Andy Schleck hat die Tür aufgemacht und Nadja, so heißt die Freundin aus Luxemburg, fragt dann auch auf Luxemburgerisch, wohnt hier Andy Schleck? Und Andy Schleck sagt so, ja, das bin ich. Und dann habe ich mir ein Poster unterschreiben lassen. Er war mega nett. Er hat all seine Hunde uns vorgestellt, hat noch von ihm und Frank Autogrammkarten geholt und uns einen kompletten Stapel mitgegeben. Er hat mich gefragt, ob ich auch Rad fahre und so weiter. Wir haben noch ein paar Fotos zusammen gemacht. Die kann ich auch mal in meine Story packen. Und jetzt rückblickend, einfach, also damals kam es mir natürlich schon komisch vor, aber auch irgendwie cool, weil ich mich halt darauf gefreut habe, ihn zu treffen. Aber jetzt denke ich mir halt einfach so absolut random, einfach zu jemandem nach Hause zu fahren, zu klingeln und zu sagen, ja, kann ich ein Autogramm haben?
Ah, ich dachte, du machst aber das nur bei mir, aber krass, dass du das öfters machst.
Aber in Luxemburg, ich habe aber auch das Gefühl, in Luxemburg kann man das machen.
Ja,
ey. Das ist irgendwie so, das hat so ein Dorffeeling einfach.
Luxemburg Beste. Ich liebe die LuxemburgerInnen. Also ja, muss ich einfach so sagen, Luxemburger sind die Besten für mich.
Auch der süßeste Dialekt, den man oder Akzent, den man überhaupt haben kann.
Letzebürsch.
Ja, Letzebürsch. Die sagen auch immer, das finde ich am schönsten, wenn man bewusstlos wird, dann heißt das halt wortwörtlich übersetzt Schwachfallen auf Luxemburgerisch. Und dann sagen sie Schwachfallen und dann sagen die halt immer so, ich bin schwach gefallen. Das finde ich immer sehr süß.
Was ist denn, wenn wir schon mal da sind, ich war bei Köln, ist cool im Podcast zu Gast, sollte bald rauskommen. Was ist denn dein Lieblings-Kölsch-Wort?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin ja jetzt mit sehr vielen Kollegen konfrontiert, die tatsächlich auch Kölsch sprechen und da habe ich jetzt das Wort Wigger, also
ja, immer Wigger, immer weiter. Ja klar, das kennt man.
Ja,
das
genau.
Wigger, Wigger, immer Wigger.
Weil wenn unsere Patienten nicht wach werden wollen, dann sagen manche von den Kollegen immer so, wir müssen Wigger machen. Und dann habe ich halt beim ersten Mal so gefragt, was ist ein Wigger? Das finde ich eigentlich ganz, ganz süß.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich kann jetzt nicht spontan sagen, was mein Lieblingswort ist, weil es gibt bestimmt ein Wort, das ich schöner finde als Wigger.
Ich habe im Kölnes Cool-Podcast gesagt, Klüngelköpf. Also so einfach so ein Klüngelköpp sein, weil mir nichts anderes eingefallen ist so richtig. Ich würde es aber revidieren und würde sagen, Parapluie finde ich das schönste Wort.
Parapluie? Ja. Aber ist doch an sich nur Französisch,
ja,
oder?
Aber es ist auch Kölsch. Parapluie sagt man auch auf Kölsch zum Regenschirm. Und Plümo finde ich auch schön. Plümo.
Ja, Plümo, das stimmt auch.
Das ist ein schönes Wort. Ja, so viel zum Kölsch-Exkurs. Lass uns doch nochmal auf unsere Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix SiegerInnen gehen. Ich sag, die Runde bei den Frauen gewinnt Lotte Kopecky.
Hast du dir denn überhaupt die Startliste angeschaut?
Nee.
Ja, weil das ist nämlich
warum?
Ist ja schön, wenn du deine Favoriten, weil ich hätte auch Lotte Kopecky gesagt.
Ja, warum soll die denn Flandern-Rundfahrt nicht fahren?
Ich gehe auch davon aus, dass sie es fährt.
Ja,
siehst aber
du. Ist ja Quatsch.
Du weißt ja nie.
Ja, ich sag bei den Frauen Lotte Kopecky und bei den Männern gehe ich mit dem Vorjahressieger Mathieu van der Poel wird's wieder machen. Nachdem San Remo und ja, Pogacar wird wieder alles auseinanderfahren wollen, wird es dann aber wieder auf der letzten Rille nicht schaffen, die abzuhängen, wird dann halt im Sprint leider geschlagen. Deswegen van der Poel gewinnt, aber Pogacar ist auf dem Podium. Ich sag selbe Podium wie Harelbeke. Van Aert, van der Poel und Pogacar, die sind einfach auf einem anderen Level.
Ich muss jetzt was anderes sagen. Deshalb.
Aber hättest du das sonst auch gesagt?
Wahrscheinlich. Aber ich sag, dass Pogacars Attacke diesmal sitzt und dass er gewinnt.
Das wäre eigentlich geiler, muss ich sagen. Ich habe jetzt natürlich so einen richtigen Favoritentipp rausgehauen, ehrlicherweise. Aber ja,
also ich muss sagen, Pogacar ist jetzt auch kein Dark Horse.
aber bei Paris-Roubaix sage ich jetzt einfach mal, Filippo Ganna macht's. Ganna macht's, sage ich. Also ich glaube, die Chancen...
Der ist auch schon gut drauf, gell?
Schwierig, glaube ich. Aber ich sag, der macht's irgendwie. Also wär irgendwie auch ein cooler Sieger.
Ja, das stimmt. Ich scroll gerade die Startliste, die schon veröffentlicht ist, bei den Männern durch.
Und wer Roubaix bei den Frauen gewinnt, nochmal Marlen Reusser, sag ich. Die ist jetzt einfach in so einer Form, die fährt einfach wieder weg.
Ja, aber Marlene Reusser ist an sich technisch zu schlecht.
Boah, offensive finde ich das. Das finde ich eine Aussage, die kann man schwierig, finde ich.
Sie hat sich auf jeden Fall massiv verbessert, aber ich glaube, dass Roubaix noch mal eine Nummer drüber ist, würde ich einfach sagen. Und an sich bisher die Roubaix-Siegerin mit Elisa Longoborghini und Lizzie Deignan ja auch total untypisch eigentlich. Ja. Also nicht unbedingt Fahrerin, auf die man gesetzt hätte, würde ich sagen.
Ja, ich habe zweimal viel Geld gewonnen damals.
Deshalb müsste man ja eigentlich auf eine ganz andere Fahrerin setzen.
Ja, sag jetzt. Oder willst du noch ein bisschen rumeiern?
Okay, also muss ich auch noch einen Tipp abgeben für Paris-Roubaix-Männer. Ich sag einfach, Vorjahressieger Dylan van Baarle gewinnt wieder.
Ah, guter Tipp.
Weil der weiß jetzt, wie es geht, und gut drauf ist er auch.
Das stimmt. Ja, wohl. Im letzten Rennen war er nicht so stark. Der war natürlich direkt beim ersten Rennen super stark, aber das Tirreno Adriatico und jetzt hier die letzten paar Klassiker waren so lala, sag ich mal.
Das stimmt, aber trotzdem hat der Omloop direkt gewonnen, und Form, die mal da war, die verliert man auch nicht über Nacht.
Ja, aber ist ja schon eine ganz schöne Weile her seitdem, ne? Also eigentlich, wer das Opening Weekend gewinnt, der wird nie bei den Monumenten gut sein. Da ist einfach zu viel Zeit dazwischen. Als alter Radsportkenner, sage ich das, hau ich das einfach mal so raus. So, Tanja, ich habe jetzt noch, ich glaube, du hast auch noch ein paar Themen auf dem Zettel. Lass uns Vega machen. Vega, immer Vega. Ich habe noch zwei Fragen mitgebracht. Das eine ist eigentlich eher ein Fail und das andere ist eine These. Was möchtest du zuerst hören? Hat aber gar nichts, also hat null Kohlenradsportbezug. Das sage ich direkt schon vorneweg jetzt.
Ich sag noch kurz, Kopecky gewinnt auch Roubaix.
Okay.
Und jetzt habe ich meine Tipps auch abgegeben. These, die nichts mit Radsport
meine,
zu tun
meine
hat.
Meine These ist, das ist mir klar geworden, nachdem ich jetzt uns heute mal wieder Papa geworden bin und ich eine Sendung geschaut habe, die ich sehr gerne schaue, eine Familiensendung, Wer stiehlt mir die Show, lief immer sonntags 20.15 Uhr auf ProSieben, zusammen mit Fritz im Arm und Oskar auf der anderen Seite und meiner Frau, saßen wir zu viert da, wie eine schöne, glückliche Familie. Und da habe ich einfach zu Leo gesagt, weißt du, was eigentlich richtig krass ist? Dass Joko und Klaas für unsere Kinder sind wie Thomas Gottschalk für uns. Ja, aber schon ähnlich. Ey, sag mal ehrlich, komm.
Ja, aber finde ich nett, weil Privatfernsehen versus öffentlich-rechtliche zum einen.
Ja, okay.
Und dann
okay,
sind Joko und Klaas ja auch so, die bewegen sich ja eher in so Grenzbereichen.
Ich will jetzt gerade, also vom Coolness-Faktor, keine Frage, kann man die 0,0 vergleichen. Ich wollte jetzt gar nicht irgendwie so einen persönlichen Vergleich ziehen. Ich wollte einfach nur sagen, so dieses als Familie vom Fernseher sitzen und eine Show zusammen gucken. Das war ja früher mal als beispielhaft Wetten, das hat man das so gemacht. Und da war halt Thomas Gottschalk der Moderator. Und wenn man das jetzt halt wieder macht, wie bei Wer steht mir die Show, bei Joko Winterscheid, die Sendung, da dachte ich mir einfach so, Alter, krass, für meine Kinder ist Joko einfach so wie für mich Thomas Gottschalk. Also einfach so, dass man mit einem Moderator groß wird, das meinte ich eigentlich nur.
Ja, ich glaube, für mich wäre eher ein Jan Böhmermann eher so ein bisschen der Thomas Gottschalk unserer Zeit. Weil öffentlich-rechtliche und auch krasse Sachen und natürlich viel journalistischerer Aspekt als Thomas Gottschalk, aber der wäre für mich jetzt eher so der Typ dafür.
Also gehst du meine These nicht mit?
Nee, nicht so ganz.
Ja, aber du hast auch keine Kinder, von daher kannst du da gar nicht mitreden.
Das stimmt. Aber ich sehe deinen Punkt schon so ein bisschen. Aber ich würde es nicht ganz unterschreiben. Ich habe aber tatsächlich auch eine These. Sollen wir erst kurz ein bisschen Radsport einstreuen und dann kommt meine These?
Ja, wie du magst. Ist ja auch dein Podcast nämlich, auch. Das machen, was du willst.
Ja, wir wollten nämlich noch Werbung machen. Für
das Rennen Ahrweiler. Das
Rennen Ahrweiler, genau. Am 10.04., am Ostermontag also, ist das Rennen in Ahrweiler, und ich glaube, das erste Mal seit der Flut im Ahrtal gibt es wieder den großen Osterpreis. Also ja, alle, die noch ein Rennen fahren möchten und suchen. Es gibt auch ein Hobbyrennen für Nicht-Lizenznehmer. Dementsprechend könnt ihr auch ohne Lizenz am Rennen teilnehmen und euch auch mal versuchen, wenn ihr am Osterwochenende genug von der Familie habt, dann fahrt doch nach Ahrweiler.
Fahrt auf jeden Fall nach Ahrweiler, hundertprozentig. Ich bin das Rennen selber schon gefahren. Gutes, cooles Rennen zum Fahren. Und ja, fahrt dahin, wenn ihr aus NRW, Rheinland-Pfalz oder so kommt. Ihr habt nichts vor, wollt mal einen guten Radsporttag sehen, fahrt dahin. Und vor allen Dingen unterstützt ihr natürlich auch ein Rennen und eine Region, die jetzt arg gebeutelt ist aus der Vergangenheit. Wir erinnern uns alle, die Flut in Ahrweiler im 2021 war das. Ist jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre her, das, oder fast 2. Krass, aber ja, die können das erste Mal wieder ein Rennen machen. Aber ehrlicherweise stand in der E-Mail auch, dass der, ja, eigentlich all das, was sich das Rennen erarbeitet hatte, also es gab da auch ein richtiges KT- und Profirennen und all das, was der Verein besessen hat, wurde weggespült. Dementsprechend fangen die wieder bei Null an und ja, das ist natürlich sehr schade, aber trotzdem großen Respekt, dass die es machen und deswegen hat das Ganze auch eine Unterstützung verdient.
Absolut und ich werde ziemlich sicher auch da sein, weil Lennart und die Team Colonia Kids auch am Start stehen und wir unser Wochenende in Roubaix dann kürzen, um rechtzeitig zum Ostermontag in Ahrweiler zu sein.
Sehr gut, sehr gut.
Das heißt, jetzt deine These. Wir werden uns wahrscheinlich sehen, wenn ihr nach Ahrweiler kommt.
Oh, geil. Einfach mal Tanja Erath live sehen.
Genau. Legendär. Und zwar, ich habe die These, dass es Sachen gibt, die eigentlich eklig sind, die man macht, obwohl man, weil man die nicht richtig durchdenkt. Und zwar hatte ich den Gedanken...
Jetzt kommt's, jetzt schießt du dich richtig ins Aus bei vielen.
Nee, aber ich hatte den Gedanken...
Das war so komisch, ich habe mich immer so am Po gekratzt und danach bin ich so mit der Hand in mein Gesicht und auf einmal hat jemand gesagt, das ist voll eklig und ich habe da noch nie drüber nachgedacht.
Nein, folgendes. Und zwar bin ich zur Arbeit gefahren und war auf dem Weg zur Tür und wollte meine AirPods rausmachen und es lief eine Frau neben mir und ein AirPod ist runtergefallen und dann hat die Frau den AirPod in die Hand genommen und dann dachte ich so, dass sie jetzt meinen AirPod anfasst, ist eigentlich genauso, als würde sie mir ins Ohr fassen. Und man würde halt nie jemand Fremdem ins Ohr fassen.
Ja, aber man Ohr finde ich auch Problem. Nicht schlimm, muss ich sagen.
Echt?
Nee, Ohr finde ich aber nicht
so
schlimm.
Aber es ist ja Innenohr.
Ja, aber finde ich nicht so schlimm. Ich mache das immer noch ganz, ich mache das ganz gerne, dass ich so meinen Finger so oft anlecke. Und dann mache ich den mal anderen ins Ohr. Also natürlich nur bei Menschen, die ich gut kenne, aber nee, um die zu ärgern.
Nee, also... Da muss
zum Beispiel
ich sagen,
auch bei meiner Frau mache ich das zum Beispiel auch, wenn wir auf der Couch liegen. Ganz bequem.
Ja gut, aber deine Frau ist ja auch ein bisschen anders als jemand Fremdes. Aber das war ja einfach
eine Person, die mich... Vielleicht mache ich das beim nächsten Mal, wenn ich dich sehe.
Die mich nicht kannte. Einfach, die mich überhaupt nicht kannte. Und die hat mein AirPod
angefasst. Ja, aber die wollte ja nur freundlich sein. Die hat wahrscheinlich, natürlich, die hat ja in dem Moment nicht dran gedacht.
Ja, aber das war ja die These, dass man halt einfach Dinge macht, die... wenn man es durchdenkt, eigentlich richtig eklig sind. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel mit ihren Schuhen irgendwie aufs Sofa gehen oder mit den Schuhen ins Bett. Das finde ich ja auch genau, also das ist ja, auch so ein, ja, eigentlich was total Ekliges.
Also das ist dasselbe, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Das hat Leo mir erzählt, dass sie eine gute Freundin hat und das absolut Ekligste für sie damals schon als Kind war, wenn du zum Beispiel von der Schule oder so gekommen bist und hast dich dann mit deinen Straßenklamotten ins Bett gelegt. Und da habe ich noch nie drüber nachgedacht, bis Leo mir das gesagt hat. Und dann war ich so, ja, stimmt, das ist mega eklig, auch auf die Couch und so. Eigentlich müsstest du die Sachen ausziehen, weil du ja so viele, also einfach draußen im Alltag nimmst du ja so viel auf. Aber weil ich finde, bei mir persönlich muss ich zumindest sagen, dass ich sowieso erst eine ganz andere Wahrnehmung auf diese Dinge und Sachen habe, seit Corona, seitdem man sich so Gedanken gemacht hat mit Masken und Anfassen und Hände desinfizieren. Ich weiß jetzt noch, liebe Grüße an Helge Riepenhof, der hat damals bei der Junioren-WM in Kopenhagen, bei der Straßen-WM, hat er mich kennengelernt und hat mich so einen Tag beobachtet und hat zu mir gesagt, Rick, du bist viel zu freundlich. Dann meine ich so, wieso meinst du das? Ja, du gibst immer jedem die Hand, du willst immer super höflich sein und so. Das ist zwar so, als Mensch ist es vielleicht nett, aber aus so einer Sportlersicht, um gesund zu bleiben, ist es mega dumm, was du machst. So, hör mal auf damit. Und das, da war ich so, hä? So, hab das halt überhaupt nicht verstanden. Und im Nachhinein macht das natürlich total Sinn, wenn man nicht andauernd krank sein will, dass man ja auf sowas aufpasst, sich andauernd die Hände wäscht, die Hände desinfiziert und einfach so ein bisschen drüber nachdenkt, was sind Keimherde und Co. und das am besten weglässt.
Vermeidet. Ja, da möchte ich auch noch kurz anmerken, ich hatte jetzt letzte Woche das erste Mal die Situation, dass ich einen Covid-positiven Patienten
geküsst
in der Einleitung hatte, in der Anästhesie. Und dann muss ich ja in der Anästhesie ja relativ, da ich die Patienten intubiere, also in den Rachen schaue und den Tubus reinschiebe, bin ich ja sehr in sehr engem Kontakt. Das heißt, ich habe so eine FFP3-Maske auf und ein Face-Shield und eine komplette Montur und die ganze Zeit Handschuhe. Und da wollte ich nochmal sagen, ich hatte jetzt nur diesen kurzen Ausflug. Größten Respekt an alle Leute, die das einfach die letzten Jahre Tag ein, Tag ausgemacht haben. Weil das war einfach so anstrengend. Allein nur, weil es unfassbar heiß war. Und im OP ist ja trotzdem gekühlt. Also wir haben ja nur 20 Grad knapp oder 21 Grad im OP. Also die Leute, die das auf Intensivstationen und auch normalen Stationen die ganze Zeit über gemacht haben und auch im Hochsommer. Nochmal größten Respekt, auch wenn es uns schon bewusst war, aber es war nochmal krass, das eigentlich am eigenen Leib zu erfahren.
Ich bin immer auf den Balkon gegangen und habe geklatscht. Also ich würde da jetzt nicht mehr Respekt noch, also noch mehr als das konnte ich wirklich nicht machen.
Ja, immerhin. Jetzt klatscht ja immer mehr einer. Nee, ist ja auch
ich gehe auch jetzt noch auf den Balkon und klatsche ab und an mal. Aber für mich eigentlich meistens nur. Dann denke ich,
Das war auch krass jetzt am Montag, Generalstreik.
Ich glaube, das Bier kickt gerade bei mir.
Es wäre aber sehr spät. Ich weiß nicht, ob du was davon mitbekommen hast, aber ich fand es sehr eindrücklich, als ich morgens zur Arbeit, also für mich hat sich nichts geändert, ich fahre ja immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber einfach zu sehen, wie viele Leute gelaufen sind.
Bei dem Generalstreik?
Ja. Wie viel mehr Autos unterwegs waren. Und das Einzige für mich war, ich war viel schneller bei der Arbeit, weil ich muss zweimal die Bahnen kreuzen und weil die Bahn nicht kam, musste ich nicht so lange warten. Also ich war so schnell wie nie bei der Arbeit, aber es war schon, also für alle, die Bahn nutzen, war es, glaube ich, schon ein richtig krasser Einschnitt.
Kann ich nicht beurteilen. Ich bin ja meistens mit Privatjet oder Helikopter unterwegs, da ist es für mich nicht so ein Problem.
Oder SUV. und dann,
ich habe einen Fail jetzt noch. Darf ich meinen Fail noch erzählen?
Oh, ich habe auch einen Fail. Ich wollte auch gerade einen Fail erzählen. Aber erzähl halt du deinen Fail. Fang du mit deinem Fail an.
Es ist ein Fail verbunden mit einer Frage. Deswegen erstmal die Frage an dich, Tanja. Bist du Harry Potter-Fan?
Also ich habe die Bücher gelesen. Ich fand die auch toll. Aber ich bin jetzt kein eingefleischter Fan.
Also ich bin großer Harry Potter-Fan, muss ich wirklich sagen. Habe kein einziges Buch gelesen, aber alle Filme geschaut. Und mir ist erst im Nachhinein jetzt, ist mir ein riesen Fail. Also das ist mir letztens einfach so aus dem Nichts eingefallen. Deswegen habe ich mir das auch auf meine Podcast-Notizenliste geschrieben, weil ich mir gedacht habe, was war das eigentlich für ein Fail, den ich da hingelegt habe in meiner Kindheit? Weil ich dachte irgendwann mal als 12-, 13-Jähriger, jetzt ist ein guter Moment, um mit den Harry Potter Büchern anzufangen. Aber weder meine Mutter, die mir das Buch gekauft hat, noch ich waren anscheinend damals so in diesem Harry Potter, in der Harry Potter Welt wirklich Kenner, weil ich habe gedacht, es ist eine gute Idee, mit Harry Potter, der Halbblutprinz, das ist Teil 6, anzufangen. Und ich weiß noch, ja, wie heute, dass ich dieses Buch angefangen habe und mir gedacht habe, nach 5 Seiten so, hä, das ist voll komisch, weil ich verstehe die ganze Geschichte nicht. So, das geht so mittendrin aber los und dann habe ich einfach wieder aufgehört und habe mir gedacht, das ist überhaupt nicht mein Buch. Und das war es dann einfach. Und erst hatte ich die Filme geschaut.
Aber du hattest die Filme
ja,
schon gesehen?
Ja, ich habe die Filme schon gesehen, aber ich war einfach dumm.
Und warte mal kurz, dieser Fail ist ja schon ewig lange her.
Ja.
Wie ist der dir jetzt wieder eingefallen?
Weil der Film letztens im Fernsehen kam, der kommt ja irgendwie einmal im Jahr auf Sat.1 und egal, deswegen bin ich auch Harry Potter Fan, weil Harry Potter, egal wie oft das kommt, darauf können meine Frau und ich uns einigen, da setzen wir uns vor den Fernseher, das wird geguckt. Das ist einfach, das ist Kindheit und es werden auch meine Kinder sehen und damit werde ich alt werden. Das wird so, es ist so, wie wenn mein Vater mir von irgendwelchen Terence Hill und Bud Spencer Film erzählt und ich denke mir, Mann, ey, die Scheiße gucke ich mir nicht an. Genauso wird es für Oscar sein, wenn ich hier mit Harry Potter voll laber. Aber ja, ich finde es gut, aber weil genau dieser Film kam, kam mir das nochmal so ins Gedächtnis, dass das einfach so, ich würde so sagen, so 3 Jahre in meinem Kinderzimmer über meinem Bett auf dem Dachfenster hatte ich so meine 3 Bücher stehen und eins davon war Harry Potter Teil 6, wo ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, wer zur Hölle kauft sich ein Buch, weil es einfach Teil 6 ist, einfach so ohne die ersten 5 Teile gelesen zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, es war schon einfach nicht schlau.
Ja, da hat jemand nett mitgedacht.
Nee, aber sowas von nicht. Naja, jetzt mache ich einen Podcast.
Auch schön. Ja, dann komme ich noch zu meinem Fail der Woche. Ich habe am Samstag spontan einen Friseurtermin bekommen.
Ah ja, das habe ich gesehen. Oh, das geht gar nicht. Das ist ganz schlimm.
An der Stelle vielen Dank, Leanne Lippert, für den Tipp. Also schnell Radfahren kann sie, aber von Friseuren hat sie anscheinend keine Ahnung. Das war nichts. Also wirklich, ich habe viel Geld ausgegeben. Ich saß da 4 Stunden oder fast 5 Stunden. Und ich habe wirklich dann die Wout von Erd Gedächtnislocke gehabt. Ganz schlimm. Ich habe da jetzt nochmal drüber gefärbt, alleine. Ich bin immer noch total unzufrieden, aber
deswegen hast du eine
immerhin
Mütze
ist es nicht
auf.
Ganz so schlimm. Ja, ich trage jetzt nur noch Mütze. Ich bin so froh, einfach, dass ich Haube tragen kann den ganzen Tag bei der Arbeit. Privat oft Helm trage und ansonsten laufe ich jetzt nur noch mit Mütze rum für die nächsten Jahre.
Aber ich habe dir doch einen guten Friseur empfohlen, bei dem du auch warst. Also verstehe ich nicht, warum du den wieder wechselst.
Ja, ich sag dir auch, was das Problem war. Dieser Friseur ist ja sehr beliebt und ich kann aber nur samstags.
Ei. Ja, stimmt,
und
daran habe ich nicht gedacht.
Die Termine für samstags sind halt schon irgendwie bis Juni oder sowas ausgebucht. Und dann habe ich gedacht, so ja, Liane hat mir das schon wärmstens ans Herz gelegt. Vertraue ich ihr mal? Ja. Mein Vertrauen wurde zutiefst enttäuscht.
Krass, weil ich schreibe dem immer so, hey, ich würde gerne zum Haarschneiden kommen. Dann sagt er, ja, komm morgen um 14 Uhr.
Ja gut, aber du kannst ja auch jeden Tag.
Ist kompletter Quatsch. Spontan. Ich habe ihm auch 2-mal geschrieben und er hat einfach alles voll. Deswegen wachsen meine Haare auch gerade, ohne dass ich irgendwie zum Friseur gehe. Ja, auch egal einfach. Das war mein Fail. Das waren auch alle meine Themen auf meiner Liste. Tanja, hast du da noch was draufstehen?
Ja, an sich immer noch die 4 Fragen, aber die verschieben wir jetzt wieder.
Oder sind es 4 schnelle? Oder willst du ins Bett? Du hast mir gesagt,
das sind ja so essentielle. Nee, ich muss noch zu Abend essen tatsächlich.
Okay, also du willst ins Bett. Also vielleicht mal für die ZuhörerInnen, es ist jetzt 21.21 Uhr, genau. Und Tanja Ehrwert hat zu mir gesagt, sie muss spätestens um 22 Uhr im Bett liegen.
Ja, aber da kommt ja auch dazu, dass jetzt am Wochenende Zeitumstellung war und irgendwie habe ich dann seitdem nicht mehr so wirklich viel geschlafen und jetzt merke ich langsam, dass mein Hirn schlechter funktioniert, wenn ich so wenig schlafe und ich jetzt mal wieder eine Nacht mit mehr als 5,5 Stunden brauche.
Das glaube ich dir. Ich muss auch noch den ganzen Haushalt aufräumen, die Podcast-Folge jetzt gleich hochladen und dann kann ich irgendwann ins Bett.
Da machen wir doch einen Knopf dran.
Machen wir einen Knopf dran. Und ja, eine große Bitte hätte ich tatsächlich aber noch, weil wir diesen Podcast jetzt seit 154, 155 Folgen, so irgendwie so um den Dreh gibt es diesen Podcast schon. Übrigens gab es ja auch hier noch nie eine Pause, also weder eine Sommerpause noch eine Weihnachtspause. Ich glaube, der längste Abstand zwischen 2 Folgen war mal 10 Tage vielleicht so um den Dreh. Also hier wird immer durchgesendet und Tanja und ich würden uns, ich spreche einfach mal für dich mit, würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst. Wenn ihr bei Spotify oder bei Apple Music hört, lasst doch gerne 5 Sterne da oder was ihr für den Podcast angemessen haltet und schreibt auch gerne eine coole Bewertung. Ich glaube, bei Spotify kann man seit neuestem auch Kommentare zur Folge schreiben. Macht es auch gerne. Wir freuen uns darüber, weil ehrlicherweise schreiben meistens nur Leute was da rein, die was zu meckern haben. Und die ganzen glücklichen Podcast-HörerInnen, da würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal was schreibt. Das wird uns doch gut tun, dass wir hier weiter am Ball bleiben.
Obwohl man sagen muss, dass schon Also ich glaube, die schlechten Kommentare bleiben einmal ja in Erinnerung, die nimmt man sich irgendwie zu Herzen. Aber grundsätzlich sind es schon mehr positive Kommentare als negative.
Ja, das auf jeden Fall.
Und es sind
aber
ja diese zwei Extreme, so 5 Sterne und dann 1 Stern und dann halt irgendwie so ein Kommentar, wo man persönlich angefeindet wird. Es sind ja schon sehr, also so krasse Lager.
Das stimmt leider. Jammern, bis der Arzt endlich kommt. Wenn es um Radsport geht, super. Unterhaltsamer Podcast in der Rubrik privilegierte White Woman Problems eher weniger. Tanja, was sagen wir zu dem? Was sagen wir zu dem Kommentar? Von Brotech.
Brotech. Ja, ich habe mich gefragt, ob das von Bruder Tuck kommt, der Brotech. Und dann habe ich mich gefragt, ob es dieser Thomas war, der dir schon geschrieben hatte. Ja,
wir blamen nicht. Dazu? Wir blamen nicht. Wir sind keine Menschen, die solche Kommentare schreiben. Aber whatever, wir wollten auch gar nicht jetzt negativ den Podcast aufhören, sondern positiv. Und deswegen wollten wir einfach nur sagen, wir bleiben hier weiter für euch am Ball und wir freuen uns, wenn ihr uns eine coole Bewertung da lasst. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. In diesem Sinne, jetzt ist es schon 21.24 Uhr. Wir müssen langsam ins Bett. Vor allen Dingen, wenn ich sage wir, meine ich dich, Tanja. Schlaf dich aus, färb die Haare und ab geht's.
Vielen Dank. Mein Krampf bin ich auch los. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wollen wir die Folge Krampf im Kreissaal nennen?
Warum im Kreissaal?
Weiß ich nicht. Den Joke hast du vielleicht nicht gehört, als du sogar geatmet hast die ganze Zeit, habe ich gesagt, das hört sich an wie im Kreissaal gerade.
Doch, das habe ich mitgehört. Wir können auch einfach krampfender Homo Sapiens draus machen.
Nee, finde ich nicht so gut, muss ich sagen.
Wieso?
Ich finde Krampf im Kreissaal finde ich ganz gut.
Ist halt weit hergeholt, aber ich bin ja ein Homo Sapiens.
Das stimmt, ich auch.
Na, siehst.
Wir werden sehen.
Wir denken nochmal drüber nach.
Und in der nächsten Folge werde ich euch dann ausführlich aus dem Kreissaal berichten. Jedes kleinste Detail werde ich euch erzählen. Aber dafür müsst ihr auch wieder in der nächsten Folge einschalten. Das war's von mir. Ciao.
Und mir.
Die letzten Tschüss. Worte hat wie immer Tanja Ehrath.
Ja, ja. Tschüss.